FM4
Filmpodcast.
Herzlich willkommen zum FM4 Filmpodcast, sagen
Jan Hestmann
und Christian Fuchs. Ja, und beim heutigen Podcast gibt es eine Neueinführung, vielleicht auch nur in der heutigen Ausgabe: Triggerwarnung. Diesen Sound hört ihr immer, wenn es in dieser Ausgabe ja um irgendetwas sehr, sehr Gruseliges geht und vielleicht auch einen kleinen Spoiler oder so.
Ja, ich glaube, den Sound wird man einige Male in der Folge hören. Es wird, ich freue mich schon sehr drauf, eine sehr emotionale Folge, würde ich sagen, auch eine sehr persönliche Folge für uns beide. Und ja, vor allem eine Folge, in der das Genre Horror im Zentrum steht.
Genau, wir haben die Folge getitelt »Schöne Schocks in der Kindheit«. Das ist ja ein Widerspruch für viele Leute in sich. Man hört immer wieder im Freundeskreis, da war dieser und dieser Film, der mich als Kind so halb traumatisiert hat. Mhm. Ich kann keine Clowns sehen, ich pack das nicht und das nicht. Wir Horrorfans lachen da auf und haben eigentlich einen ganz anderen, eigentlich fast einen lustvollen Zugang zu all diesen Themen und zu diesen Schocks. Und warum das so ist und wo das in der Kindheit wurzelt, ohne zu psychoanalytisch zu werden, eher nostalgisch, darüber reden wir heute.
Ja, absolut. Also es ist wichtig zu sagen, die Auswahl, die wir heute getroffen haben, also jeder von uns hat jetzt 2, 3 Filme mit in die Folge genommen, die uns sofort eingefallen ist beim Thema schöne Schrecken aus der Kindheit. Und wir haben die Auswahl jetzt nicht so getroffen, dass man das richtig versteht. Das sind jetzt nicht die ärgsten Filme, die wir bis heute gesehen haben, sondern das sind einfach Filme, die wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt in unserer Kindheit, Jugend angeschaut haben, die uns überrascht haben, die uns mit dem Genre Horror teilweise erstmals konfrontiert haben. Also bei mir war das teilweise so, es waren die ersten Horrorfilme, die ich überhaupt gesehen habe, und teilweise, ja, sind sie auch immer so unvorbereitet daherkommen. Also das waren dann in meiner Auswahl Filme, die habe ich zufällig im Fernsehen gesehen, da habe ich nichts davon gewusst vorher, da habe ich keine Trailer gesehen. Ich habe mir den Film einfach angeschaut und dementsprechend, ja, hat er mich dann auch arg erwischt. Und wir wollen halt über Filme reden, die sich irgendwie so eingegraben haben in unser Gedächtnis, die uns auf eine gute Art und Weise traumatisiert haben, insofern gute Art, weil sie uns sehr mit dem Genre warm werden haben lassen, weil da so eine Liebe aufgeflammt ist für das Horrorgenre durch diese schon argen Erlebnisse, aber ich will sie trotzdem nicht missen.
Ja, und es ist auch eine Folge über 2 Generationen. Ich würde jetzt sagen, die Generation Z bleibt heute draußen. Es ist Millennial versus Generation X in gewisser Weise. Ja, meine filmische Kindheit und Jugend war in den 70er und 80ern, deine in den 90ern, sage ich jetzt mal, Jahren.
Ja, und eigentlich sogar 2000er.
2000er, und da prallen zwei völlig verschiedene Welten aufeinander, aber auch, es gibt viele Gemeinsamkeiten, viele Filme halten sich über die Jahrzehnte, und es geht auch um mediale Erfahrungen. Du hast schon Fernsehen gesagt, es geht vielleicht um VHS, es geht auch um Kinoerlebnisse, also eine andere mediale Vielfalt als heute in der Streamingzeit.
Ja, absolut. Ich habe es auch interessant gefunden. Also ich habe 3 Filme ausgewählt. Einer ist eine Überschneidung bei uns. Und dann bin ich draufgekommen, alle 3 Filme habe ich im Fernsehen gesehen. Die habe ich zufällig nachts im Fernsehen gesehen. Entweder wie ich bei einem Freund übernachtet habe oder bei einer Geburtstagsparty oder auch ganz allein zu Hause mitten in der Nacht einfach durchgesappt und wo hängen blieben. Und eben, ich habe vorher schon gesagt, dieser Überraschungsmoment, der hittet dann ja auch irgendwie besonders. Also wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt und dann passiert. Bei mir ist es ja bei allen 3 Filmen auch so, dass ich mich aus jedem Film an eine zentrale Szene erinnern kann, die sich besonders in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Und ja, über die will ich dann in der Folge auch näher drauf eingehen. Aber ja, bei mir war es primär das Fernsehen, das mich sehr geprägt hat, und da finde ich auch ganz interessant, also es ist ja auch so ein bisschen eine masochistische Veranlagung. Damals waren ja für mich auch extrem interessant die Jugendschutzsymbole im ORF. Das war das X, das heißt, dass ein Film nicht für Kinder ist. Und dann, mir kommt es vor, das ist erst später nachgekommen, das Symbol des Kreises. Da habe ich zuerst nicht gewusst, was heißt das jetzt? Da ist kein X, sondern ein Kreis. Und irgendwie habe ich dann erfahren, der Kreis ist noch schlimmer als das X. Das heißt quasi nicht nur nicht für Kinder, sondern nur für Erwachsene. Und Das ist interessant, weil das ist einerseits die Triggerwarnung, andererseits interessiert mich der Film dann erst recht natürlich. Also ich habe schon die X-Filme auf ORF immer fasziniert eingeschalten und dann kommt plötzlich ein Film, der behauptet von sich, er ist noch schlimmer als das X. Und natürlich schaue ich mir den dann an und so einen Film habe ich jetzt auch in der Auswahl.
Ja, und wenn man über diese kindlichen oder jugendlichen Schocks redet, muss man über diese Art von Triggerwarnungen reden. In einer anderen Ära war das ja so, dass bei den Kinos, bei den Aushangfotos oft so Aufkleber drauf waren. Also nicht nur der Film ist ab 18 und streng ist Jugendverbot, sondern auch so Warnungen. Viele Filme haben mit diesen Warnungen sozusagen auch Kasse gemacht. Da ist dann gestanden, da gab es zum Beispiel bestimmte Filme, wo gar kein Foto im Kasten war, im Schaukasten, sondern nur ein Text, von diesem Film können keine Bilder gezeigt werden, die Bilder alleine können sie seelisch so verwirren, also so in diese Richtung. Schon ein Bild zu zeigen wäre gefährlich.
Yeah.
Also diese ganze Strategie dahinter war eigentlich unglaublich verlockend. Also ich kann mich auch erinnern, in der goldenen Videothekenzeit, natürlich war ein Film, der nicht ab 18 war, von vornherein langweilig. Wenn der in der Schmuddelecke in der Videothek war, ich meine jetzt gar nicht die Porno-Ecke, sondern so die Horror-Schmuddel-Gewaltecke war noch anziehender. Also es gibt sicher, und da sind wir beide jetzt der Beweis, mehrere Generationen und nicht nur Buben, sondern auch sehr viele junge Frauen, die ich auch kenne, die auf diese Triggerwarnungen reagiert haben mit noch mehr Interesse.
Absolut. Und ja, mir ist es genauso gegangen in der Videothek. Und wenn du über DVDs redest, ja, da hat es ja natürlich hinten diese FSK-Kasteln gegeben und die waren auch farblich unterschiedlich. Also dann hat es das FSK 16, das war blau, und dann hat es das FSK 18, das war rot. Und du hast natürlich, als allererstes habe ich die DVD umgedreht und das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, war die Farbe. Ist das jetzt grün, was FSK 12 ist? Das war dann für mich relativ uninteressant. Interessant ist es dann bei FSK 16 worden. Und wenn das Kastel dann rot war, FSK 18, dann war es...
Genau.
Ja, ganz genau. Ich bilde mir ein, ich habe ein paar Mal, bin ich auf schwarze Kasteln gestoßen, wo keine Altersangabe drin gestanden ist. Da weiß ich bis heute nicht genau, wofür das gestanden ist, aber damals hatte ich in Erinnerung, das ist nochmal eine Steigerung und habe ich dann irgendwie anschauen müssen, ja.
Ich möchte jetzt für meinen Teil da direkt anschließen, aber mit ein paar frühkindlichen Erinnerungen beginnen. Menschen, die uns jetzt zuhören, manche könnten sich jetzt denken, okay, die zwei haben ein bisschen einen Huscher, die haben einen Dachschar, das sind halt so Horrorfans. Und ich glaube, was dabei wichtig ist und auch bei so Diskussionen über Schocks und Gewalt, aber bei uns geht es ja eher um Grusel heute, ist die Trennung zwischen Fiktion und Realität. Und ich hatte das Glück, dass meine Eltern zwar sehr, sehr, wie soll ich sagen, lässig oder nachlässig waren, was viele Aspekte der Erziehung betrifft. Also ich war da auch mir sehr alleingelassen in gewissen Aspekten. Aber eines wurde mir eingebläut, wirklich von frühester Kindheit an, dieser Unterschied zwischen Realität und Fiktion. Also ich habe sofort gewusst, die Cowboys, die von den Pferden stürzen, sind nicht wirklich tot. Alles, was ich da im Fernsehen sehe, die Krimis, wo ermittelt wird, das sind keine wirklichen Mörder. Also das war mir eigentlich schon in einem Alter klar. Ich würde sagen, auf jeden Fall noch vor der Volksschule.
Ja, absolut. Ja, meine Eltern waren da auch sehr liberal. Also ich habe auch viel schauen dürfen, Actionfilme schon in jungen Jahren, wo ich dann gemerkt habe, dass gleichaltrige Freunde von mir, dass da die Eltern ein bisschen strenger sind. Und ich habe super gefunden, dass ich diese Freiheiten habe, weil ich habe es auch einschätzen können. Also ich habe eben, wie du sagst, Realität von Fiktion eigentlich ganz gut trennen können. Allerdings die Filme, die ich heute mitgebracht habe in die Sendung, die habe ich dann doch alle ein bisschen heimlich geschaut. Eben, weil den einen bei einem Freund beim Übernachten, klassische Situation, den anderen auf einer Party, wo wir am Schluss dann 10 coole 13-Jährige waren, die sich nicht mehr allein aufs Klo gehen trauen haben. Und den dritten, ja, da habe ich dann schon meinen eigenen Fernseher im Zimmer gehabt und da hast du dann natürlich auch neue Möglichkeiten und ja, so habe ich den Film dann gesehen.
Ich würde sagen, wir springen zwischen den Filmen hin und her. Ich habe aber ein bisschen was vorbereitet sozusagen noch. Einen kleinen Buchausschnitt. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich jetzt sozusagen meine Kindheit punkto Horror ein bisschen beschreiben, und ich habe dann einen kurzen Ausschnitt aus einem Buch von Bret Easton Ellis, White Weiß, so seine Autobiografie oder Essaysammlung, und er beschreibt da, und Quentin Tarantino, von dem gibt es Geschichten, die sind sehr ähnlich, beschreibt also seine Kindheit, und ich muss sagen, ich kann das sehr anknüpfen daran. Ich lese den Abschnitt mal vor. Als ich in den 1970er Jahren im San Fernando Valley von Los Angeles aufwuchs, war ich ungewöhnlich fasziniert von Horrorfilmen, weil sie mich auf eine Art ansprachen wie nichts sonst. ich kannte vielleicht noch ein oder zwei Jünger, die sie ebenso liebten, doch für die Mehrheit meiner Freunde in diesem filmverrückten Jahrzehnt war Horror bloß ein Genre von vielen und bedeutete ihnen nicht mehr als die Teen-Sex-Komödie oder das Disco-Musical. Was aber war das Besondere an Horrorfilmen und den entsprechenden Romanen und Comics, das mich mehr reizte als alles andere? Oberflächlich betrachtet wuchs ich in einem ganz normalen Haushalt der gerade so oberen Mittelschicht auf, am Rand der Hügel von Sherman Oaks, doch unter der Oberfläche lag eine höchst dysfunktionale Grauzone. Ich erkannte diese Störung schon in sehr jungen Jahren und als ich merkte, dass ich allein war, klinkte ich mich aus. In den 70ern gab es keine Helikoptereltern. Man entdeckte seine Welt mehr oder weniger auf eigene Faust. Erkundung ohne die Unterstützung elterlicher Autorität. Im Rückblick kommt es mir vor, als hätten meine Eltern, genau wie die Eltern der Kinder um mich herum, uns ungeheuer lässig aufwachsen lassen. Ganz anders als heutige Eltern, die jeden Schritt ihrer Kinder auf Facebook dokumentieren und sie auf Instagram präsentieren und sie in sicheren Zonen einhegen und nur Positives zulassen, während sie die Kleinen offenbar vor allem behüten wollen. Das ist dieser Ausschnitt von Bret Easton Ellis und wenn man jetzt Sherman Oaks gegen eine steirische Kleinstadt auswechselt, in der ich aufgewachsen bin, war das recht ähnlich. Und ich muss sagen, ich hatte auch schon sehr früh kindliche Kinoerlebnisse. Meine Eltern haben mich mitgenommen, zum Beispiel so, glaube ich, im Vorschulalter in so Märchenverfilmungen. Da habe ich später daraus gefunden, das waren diese DDR-Märchenfilme, die dann ja zu Weihnachten jahrzehntelang gelaufen sind. Und die hatten so eine komische, düstere, muffige Atmosphäre. Schneewittchen, glaube ich, hat mich da ein bisschen traumatisiert, wobei dieses Wort traumatisiert heute öfter vorkommen wird und nicht so ernst zu nehmen ist.
Bisschen, wir verwenden es ein bisschen inflationär.
Wir verwenden es inflationär und meinen es auch gar nicht so. Ich möchte noch, bevor gleich du zu deinem ersten Schock kommst, zu deinem ersten Schockerlebnis, ein paar so Schockerlebnisse hintereinander aufzählen. Bei mir war es zum Beispiel definitiv, und das gilt, glaube ich, für mehrere Generationen, Chitty Chitty Bang Bang, das Musical mit Dick Van Dyke. Das war ein Film, da habe ich meine Eltern auch so, glaube ich, im Vorschulalter ins Kino mitgenommen. Der beginnt unglaublich farbenfroh und lustig und positive Stimmung und alles ist happy, happy, happy. Dauert recht lang, der Film. Und dann so nach 90 Minuten circa kommen die dann, diese Protagonisten, ich erzähle jetzt die Story gar nicht, in eine kleine Stadt in Europa, die so ein bisschen deutsche Stadt ist, so Fachwerkbauten, Nürnbergartig. Ich habe dann auch von solchen Städten, glaube ich, jahrzehntelang geträumt oder Albträume gehabt. Und dort gibt es einen Kinderfänger. Und die Kinder des Films, die Protagonisten, die Kleinen, die verstecken sich vor dem, aber er lockt sie dann mit Zuckerln raus und so. Und der Kinderfänger ist eine derartig diabolische Figur, also hat die ganze Horrorfilmgeschichte beeinflusst, auch viele Bands und Metal-Bands. Und der Kinderfänger hat nicht nur mich, glaube ich, wirklich kalt erwischt, weil der Film vorher, und das wäre heute undenkbar, ein Kinderfilm, der eine kuschelige, idyllische Atmosphäre aufbaut und plötzlich wird das extrem düster. Und ja, das war so ein Moment.
Ja, wenn ich Kinderfänger höre, denke ich so an meine früheren Schocks, also noch vor diesen Filmen, habe ich vielleicht durch die Mystery-Serie X-Factor bekommen. Also da war noch, da gab es, glaube ich, auch so eine Art Kinderfänger, da gab es eine Folge mit einem Eiswagen und ja, man kennt das, das ist ja ein klassisches Motiv.
Ich weiß jetzt schon klingeln im Hintergrund, ich habe dieses komische Geräusch vom Eiswagen.
Und, ja, ich meine, das war Fernsehen, das ist am Nachmittag gelaufen, aber da waren teilweise auch Folgen dabei, wo es mich jetzt hinterher noch gruselt und ja, ich einen kalten Schauer mir über den Rücken rennt. Aber ja, vielleicht gehen wir zu den Filmen, die wir ausgewählt haben. Vielleicht starten wir mit einem Film, den wir beide ausgewählt haben, der sich überschneidet. Und nämlich geht es ich habe es in den letzten Podcasts immer wieder, wenn es ein bisschen um Trauma und Horror und Schocks gegangen ist, auch schon erwähnt. Deswegen darf er heute nicht fehlen. Wir reden von Der Exorzist aus dem Jahr 1973. Regie führt William Friedkin. Und ja, es ist die Geschichte der 12-jährigen Regan, gespielt von Linda Blair. Die vom Teufel besessen ist.
Genau, die vom Teufel besessen ist. Wenn ich jetzt meine Geschichte zum Exorzist erzähle, wirklich, glaube ich, wirklich wie ein 70-, 80-Jähriger, der zittrig hier hinter dem Mikrofon steht. Ich erzähle sie trotzdem. Es war so, dass in der Kindheit dann schon einige wirklich arge Schockmomente gab, aber natürlich keinen wirklich brutalen Horror. Und da muss ich jetzt ganz kurz erzählen, es gab ein Medium vor VHS, das war Super 8. Ich habe selbst kleine Super 8 Filme gedreht, aber auch Super 8 Filme gesammelt. Es gab nämlich von allen großen Kinofilmen eine Super 8 Fassung, weil auf die Spule nicht mehr drauf gepasst hat, war diese Fassung 20 Minuten. Also es gab von Star Wars zum Beispiel eine 20 Minuten Fassung, also von all diesen Filmen, es gab manchmal drei Teile von einem Film, wo wir später zu reden kommen, gab es eine dreiteilige, dreimal 20 Minuten Fassung. Und diese Super 8 Filme, die kosteten pro Spule 1000 Schilling, das war sehr teuer. Das heißt, Weihnachten, Ostern und der Geburtstag war für Super 8 reserviert. Mhm. Und ich habe halt so eher harmlose Godzilla- und Monsterfilme und so Sachen gesammelt. Dann ist der Exorzist auf Super 8 erschienen. Und meine Eltern, das war schon ein Punkt, wo ich wirklich gar nicht mehr so kontrolliert wurde. Die haben mir da echt vertraut, womit ich mich auseinandergesetzt habe. Ich muss damals so, ich weiß nicht, 12 gewesen sein. Dann habe ich mir die Super 8 Fassung von der Exorzist gewünscht und habe die bekommen, eingepackt. Meine Eltern haben sich total distanziert davon, die haben mir das einfach nur gegeben. Und ich habe das ausgepackt und hatte so eine Angst vor dem Film. Die war so aufgebaut über Jahre. Ich habe dann das Licht abgedreht, aber nicht richtig, und man projiziert ja auf eine Leinwand. Und in dem Fall habe ich den Projektor so nahe an die Leinwand gestellt, dass das Bild ganz klein war. Das heißt, ich konnte das Bild kontrollieren, es hat mich nicht überrollt. Das Bild war so klein wie heute wahrscheinlich ein iPad. Mhm. Und so habe ich mir zum ersten Mal diese 20 Minuten angeschaut, die nämlich nur aus den ärgsten Szenen bestanden haben. Da gab es gar keine Story in dieser Super 8-Fassung. Das ging gleich los, Reagan ist besessen und am Schluss fast ungekürzt die ganze Schlussaustreibungsszene. Und so habe ich das bewältigt und dann habe ich mich Stück für Stück vorgewagt, das Bild immer größer gemacht, beim nächsten Mal anschauen, das Licht abgedreht. Also der Exorzist, das war eine langsame Annäherung, aber eine ewige Liebe zu diesem Film.
Ja, ich kann es absolut nachvollziehen, das mit der Bildschirmgröße. Ich meine, ich hatte damals nur eine Bildschirmgröße, die von meinem Röhrenfernseher, aber ich würde es wahrscheinlich jetzt auch noch so machen, wenn ich mir einen Film anschauen muss, vor dem ich mich irgendwie besonders grusel, dass ich vielleicht vom Fernseher auf den Laptop gehe und mir das dann da anschaue, weil es ja ein bisschen weniger arg ist, aber immer noch arg. Ich habe den Film, weil du sagst Super 8, eben viel, viel später gesehen. Wie ich jetzt erst durch Recherche erfahren habe, war es offenbar nicht die Version, die im Kino gelaufen ist, sondern es war der Extended Director's Cut von William Friedkin, der 2000 rausgekommen ist, der ein paar extra Szenen hat, die in der ursprünglichen Version nicht drinnen waren. Und ja, ich habe schon angesprochen, diese Bubengeburtstagsfeier, lauter 13-Jährige möchte gern coole Typen. Wir haben dann in der Nacht einfach den Fernseher aufgedreht und da ist Exorzist gelaufen. Und
das ist zufällig gelaufen?
Das ist zufällig in der Nacht
gelaufen. War keine Videokassette?
Nein, glaube ich nicht. Also außer ich habe es jetzt ganz falsch in Erinnerung, aber ich wusste nichts von dem Film vorher. Vielleicht hat sich das Geburtstagskind da einen speziellen Streich überlegt, aber ich glaube, wir haben den alle eher zufällig gesehen. Es war auf jeden Fall so, wir haben den Film dann durchgestanden und hinterher hat sich niemand mehr von uns allein aufs Klo gehen traut. Also wir haben dann in Grüppchen gehen müssen. Das war wirklich arg. Und eben diese eine Szene, die da heraussticht aus dieser Sichtung, die wahrscheinlich einer der ersten Horrorfilme war, die ich überhaupt gesehen habe. Ich glaube, ich war circa 13 Jahre und diese eine Szene, die sich da für mich eingebrannt hat, das war eben der berühmte Spider-Walk, da wo die junge Reagan rücklinks die Treppen runterkommt und dann noch den Mund voll Blut hat und das auskotzt. Und das war für mich so eine arge Szene, weil sie einfach jegliche Physik ausgehebelt hat und weil, ja, ich habe da keinen Menschen mehr gesehen, das war einfach grotesk. Und ich habe nach wie vor, also ich kann mich erinnern, ich habe jahrelang immer, wenn ich in ein älteres Haus gekommen ist, das auch so eine alte Holztreppe beim Eingang gehabt habe, hat es mich gruselt, weil ich habe mir vorgestellt, dass da die junge Reagan dann wieder runterkommt. Und ja, ich habe immer erfahren, diese Szene, die gibt es nur in diesem Extended Cut, die war ursprünglich nicht in der Kinofassung. Ich habe dann auch einen Artikel jetzt gelesen, warum sie nicht drin war. Zum einen war sie William Friedkin einfach zu dem Zeitpunkt, wo sie basiert im Film, zu pompös. Also es hat ihm dramaturgisch nicht ganz passt. Da hat er sich dann offenbar im Jahr 2000 anders entschieden und mir dieses Trauma beschert. Der andere Grund ist aber ganz lustig, weil sie mussten für diesen Spider-Walk Linda Blair an so dicke Kabeln hängen, weil anders wäre das nicht gegangen, dass sie da runterkommt. Und diese Kabeln haben sie nicht gescheit rausretuschieren können aus dem Bild. Und deswegen ist die Szene geflogen im Jahr 2000. Dann aber haben sie es mit CGI wegretuschieren können. Und so ist diese Szene, die, glaube ich, ja, die ärgste Szene ist, die ich in meiner frühen Jugend gesehen habe. In den Film kommen.
Ich verstehe dich und ich verstehe William Friedkin bei seiner früheren Entscheidung.
Ja.
Der Spider-Walk für sich betrachtet ist großartig. Ich glaube, das ganze japanische Horror-Kino, das dann später gefolgt ist, hat gezehrt von dieser Szene. Die Szene ist großartig, aber im Film, wenn man sich das überlegt, ist es eigentlich ein sehr schwieriger Moment, weil es wird schon alles verraten zu früh, was uns erst am Ende erwartet. Der gruselige Reiz des Originals ist, dieses junge Mädchen ist vom Teufel besessen und das geht ja ganz langsam.
Ja.
Man merkt hier auch noch so diese New Hollywood-Einflüsse von William Friedkin, weil die erste Stunde ist eigentlich ein Charakterdrama. Die Mutter, Ellen Burstyn, steht so im Mittelpunkt und es geht auch um ein Glaubensdrama bei diesem Priester, der ein bisschen abgefallen ist von seinem Glauben. Und dann wird es immer ärger und ärger. Also es wird auch so arg, wie man sich es heute in einem Film gar nicht mehr vorstellen kann. Also ich glaube, es gäbe Shitstorms und was weiß ich was alles beim Exorzist, weil ja auch das so gedreht wurde. Da masturbiert eine 12-Jährige mit einem Kreuz, völlig blutig, spuckt Obszönitäten aus. Aber das ist alles ganz langsam aufgebaut worden und der Spider-Walk nimmt ein bisschen schon in seiner absurden Art was von diesem Ende vorweg, weil wovor ich wirklich riesige Ängste hatte, auch beim kleinen Super 8-Bild, am Schluss dann, wenn der Exorzist und sein Assistent langsam raufgehen die Treppe und man hört diese Geräusche aus dem Zimmer und was ist da in dem Zimmer drinnen? Wie schaut Regan aus? Was geht da Teuflisches vor? Allein diese Schritte aufs Zimmer zu, die finde ich heute noch immer ärger als das Gesamtwerk von Blumhouse.
Ja, ich finde aber auch vieles, was man in dem Film nur hört und nicht sieht, auch ganz schlimm. Also auch die Szene mit dem Spider-Walk, die beginnt ja schon damit, dass man Regan noch nicht sieht, sondern man hört nur, dass die Tür ihres Kinderzimmers aufgeht und man hört sie langsam tapsen, bis sie dann plötzlich immer schneller wird und die Treppe runterkommt. Und dieser Anfang dieser Szene, wo man weiß, okay, jetzt passiert was, aber man sieht sie noch nicht, da zieht es mir auch alles zusammen, wenn ich dran denke. Ich verstehe aber die Entscheidung von William Friedkin, die ursprüngliche, auch weil diese Szene einfach zu früh und zu groß ist. Und für mich ist damals ein bisschen der Film drumherum ein bisschen verblasst sogar, weil ja diese Szene war so mächtig und heftig. Und ich habe mir dann den Film aber später noch einmal angeschaut und habe ihn dann in seiner Gesamtheit eigentlich gar nicht mehr so arg und schockierend gefunden. Also ja, natürlich für die damalige Zeit, aber ja, ich habe ihn dann nicht mehr so nah an mich rankommen lassen. Also ich habe ihn dann teilweise sogar ein bisschen unterhaltsam gefunden. Aber trotzdem, obwohl ich mir ein zweites Mal dann angeschaut habe und nicht mehr so schlimm gefunden habe, dieser Schock vom ersten Mal, den behält man trotzdem. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Und dieser Film zieht sich ja irgendwie so durch die letzten 20 Jahre überhaupt meiner Horrorrezeption, weil ich bin dann noch einmal, also zum ersten Mal auf William Friedkin in Person gestoßen. Das war bei einem Filmfestival, wo Killing Joe, ein Film von ihm, auch gelaufen ist. Und da war William Friedkin nachher für ein Q&A dort. Und das war für mich auch so eine ganz interessante Erfahrung, diesen Mann hinter der Exorzist, der mir mit 13 unruhige Nächte bereitet hat, dann in echt zu sehen und zu sehen, dass das eigentlich ein ganz lustiger, älterer Herr ist, der total sympathisch ist. Und da habe ich dann noch mal ein bisschen mehr einen Frieden mit der Exorzist schließen können.
Wobei, wenn du viel über Friedkin noch liest und so und auch Interviews siehst, dann könnte sich auch wieder ein bisschen ein Unfrieden einstellen. Ich finde ihn eine unglaublich spannende, ambivalente Persönlichkeit, aber so der nette alte Herr ist er, glaube ich, nicht und war auch nicht in jungen Jahren. Es gibt ja auch dieses hier schon besprochene mal Making-of zum Exorzist. Also Linda Blair war ja, ich glaube, mindestens 4 Wochen in diesem Raum unter 0 Grad, damit man halt den Hauch sieht vom Mund. Während das ganze Team und auch die Stars, die anderen Darsteller, Max von Sydow und Co. in dicken Wintermänteln und so in Polarkleidung herumgestanden sind, ist sie in ihrem Nachthemd bedeckt mit erbrochenem und Kunstblut, frierend, einen Monat lang in diesem Bett gewesen. Also Da sind schon Dinge passiert, auch die wären heute undenkbar und Friedkin gilt schon als einer, der Schauspieler auch wirklich gequält hat, um zum besten Ergebnis zu kommen.
Absolut. Ich habe mich ja letztes Jahr auch wieder sehr exzessiv mit William Friedkin, der Person, beschäftigt. Einerseits hat es da eben diese sehr schöne Dokumentation auf Arte gegeben über ihn und sein Filmschaffen. Und dann hat es auch noch am letztjährigen Slash-Film-Festival die Dokumentation Leap of Faith gegeben. Ein Dokumentarfilm, der sich nur rund um Der Exorzist von William Friedkin dreht. Und ja, da sieht man, wie du eben gesagt hast, wie William Friedkin seine Szenen macht, also was er den Schauspielern und Schauspielerinnen abverlangt, damit das auch wirklich realistisch vor der Kamera ausschaut. Und ja, da hat er schon sehr heftige Ansichten und Methoden, die heute wahrscheinlich so nicht mehr möglich wären.
Ja, ich muss jetzt direkt anknüpfen an diese Erwähnung von dir, wo du gemeint hast, ja, der Spider-Walk hat dich irgendwie traumatisiert, dann hast du ihn wieder gesehen, jetzt kannst du damit umgehen, jetzt findest du den Film sogar unterhaltsam. Ja. Man hört ja auch immer wieder diese Geschichte, diesen Film kann ich mir nie wieder anschauen. Das ist so unglaublich grausig, das habe ich als Kind gesehen, das ist so ein Trauma. Und ich muss sagen, wagt es doch, probiert's. Also diese Traumata, wenn es welche sind, ist ein heftiges Wort, lösen sich oft auf. Ich muss da noch eine kleine lustige Anekdote einflechten. Eines der ärgsten Erlebnisse im Volksschulalter für mich war, das sind Filme damals, die nachts, spät nachts im Fernsehen gelaufen sind, im ORF, am Vormittag, am nächsten Tag wiederholt worden. Das war das sogenannte Messeprogramm für die, keine Ahnung, für eigentliche Arbeiterschichten, die sich diesen Film dann am Vormittag anschauen. Und ich war da zu Hause von der Schule, war krank und da ist ein Film gelaufen am Vormittag, das Ding aus einer anderen Welt, The Thing from Another World, und zwar nicht die John Carpenter-Version, okay, sondern das Original aus dem Jahr 1951 ist da halt in irgendeiner zigfachen Wiederholung gelaufen. Und ein Schwarz-Weiß-Film, Horror-Science-Fiction-Klassiker über eine Gruppe von Wissenschaftlern in der Antarktis, ein UFO crasht dort runter und der Pilot dieses UFOs, der ist in Eis gefroren und den nehmen die dann mit in die Forschungsstation, das taut dann dort auf, dieses Wesen, und plötzlich ist irgendwie der Eisblock geschmolzen und das Wesen ist weg. So, und ich sitze jetzt so mit circa 6, 7 Jahren vorm Fernseher alleine am Vormittag, der Film läuft. Und die beginnen in der Forschungsstation nach dem Monster zu suchen. Was ich immer noch weiß, ist, dass es ein Sommertag war und ich habe die Vorhänge zugezogen und habe mir den halt angeschaut und da gibt es dann eine Schlüsselszene. Sie gehen so einen Gang entlang und machen eine Tür nach der anderen auf und heutzutage würde man wissen, dass spätestens zweite, dritte Tür steht das Monster dahinter. Ja. Ich habe es aber als 6-7-Jähriger gesehen und in dem Moment, wie die Tür aufmachen, hatte ich eine Art von Panikattacke, bin auf den Balkon gelaufen, habe zugesperrt von außen und bin den restlichen Film draußen gestanden am Balkon, wollte nicht mehr rein. Und das war so wirklich einer der ärgsten Kindheitsschocks überhaupt, wenn man den Film dann später ansieht. Die Tür wird geöffnet, da steht ein Schauspieler namens James Arness dahinter, ein bisschen in diesem Boris Karloff, Frankenstein, Herman Munster Make-up. Momentan die aktuelle, glaube ich, Blu-ray oder DVD-Kollektion hat sogar das Bild von dem Monster, das sehr charmant, niedlich, schrullig ist, vorne drauf. Damals ging es um den Überraschungseffekt und in meiner Fantasie war die schrecklichste Kreatur, die man sich überhaupt vorstellen hat können, hinter dieser Tür. Und es war dann sehr wohltuend zu sehen, es ist eigentlich nur ein ganz, ganz harmloses Hollywood-Wesen.
Ja, absolut.
Wobei das gleichzeitig auch eine Enttäuschung war, muss ich sagen. Also heute bin ich sehr abgebrüht. Heute mache ich es ja so, dass ich versuche, eine maximale Horrorstimmung zu erzielen, wenn ich mir was anschaue, damit ich mich ein bisschen fürchte. Gelingt mir selten. Und eigentlich hätte ich gerne so Filme von früher, wo ich mich nicht drüber traue und jetzt muss ich mich dem stellen. Boah, das ist so arg. Das ist ein bisschen ein Kick, der geht mir völlig ab.
Ja, ich verstehe komplett, was du meinst. Ich habe einen Film mitgenommen, der, finde ich, hat an seinem Grusel, den ich damals empfunden habe, überhaupt nichts verloren. Ich habe ihn auch jetzt für den Podcast wieder angeschaut, zum ersten Mal seit damals, wo ich ihn zufällig in meinem Kinderzimmer im Fernsehen gesehen habe. Das war eben zu einer Zeit, da hatte ich schon meinen eigenen Fernseher, da konnte man schon einiges heimlich anschauen vorm Schlafen gehen und da bin ich auf den Film Misery gestoßen von Rob Reiner aus dem Jahr 1990 nach dem Stephen King Roman Misery. Und ja, worum geht's? Es geht um einen um einen Schriftsteller, einen sehr berühmten Schriftsteller, der heißt Paul Sheldon, der finalisiert, sieht man am Anfang des Films, sein Skript und ist dann mit dem Auto am Weg zur Abgabe und fährt da durch einen Schneesturm und hat wegen dieses Schneesturms dann einen Autounfall und ja, crasht in einem Baum oder ja, kommt von der Fahrbahn ab und wird dann von der Anrainerin Annie geborgen und die wohnt alleine in einem Haus im Wald und sie versorgt ihn dann auch, sie gibt ihm Schmerztabletten, verarztet seine vollkommen zerschmetterten Beine, also die schauen wirklich schlimm aus, also so bläulich und ja, problematisch. Und sie sagt ihm dann, wie er dann endlich aufwacht, dass die Straße zum Krankenhaus nicht frei sei. Also die ist zugeschneit, sie müssen abwarten. Und ja, Annie entpuppt sich dann als Hardcore-Fan auch von dem Schriftsteller Paul. Er erlaubt ihr dann auch sein Skript, das er mit hat, zu lesen. Und so geht's dann dahin und Paul merkt aber immer mehr, diese Annie ist neben der fürsorglichen, stimmt, sie sagt auch, sie ist Krankenschwester, neben der fürsorglichen Krankenschwester auch ein bisschen seltsam. Sie kann dann auch nicht verkraften, wie sie dann liest in seinem Skript, dass die Protagonistin Misery, die man schon aus früheren Romanen von ihm kennt, stirbt und wird deswegen vollkommen wahnsinnig. Und ja, das ist die Ausgangslage und es gibt eine Szene in dem Film, die hat mich so arg schockiert, auch, die hat sich auch bis heute, ja, ich muss jetzt wieder eingebrannt verwenden, das Wort, weil mir kein besseres einfällt, aber ja.
Ich verwende mal eine andere Triggerwarnung.
Passt gut dazu, wobei eigentlich hätten wir jetzt einen männlichen Schrei braucht.
Auch das geht. Okay, jetzt erzähl die Szene.
Genau. Ja, es kommt nämlich dann dazu, also Annie ist immer wieder weg, macht Besorgungen im Ort und Paul versucht irgendwie zu fliehen und schafft es dann auch aus dem Zimmer zu flüchten und kommt immer wieder rechtzeitig zurück, wenn sie dann auch wieder zurückkommt und sie merkt aber dann eines Tages, dass er flüchten wollte. Sie merkt das anhand von verschiedenen Dingen, die ihr im Haus aufgefallen sind und sie bestraft ihn dann. Sie entscheidet dann, dass er eben nicht mehr sein Bett verlassen darf und trifft dafür eine ziemlich arge Maßnahme, nämlich sie kommt dann mit so einem Holzpflock, dem legt sie eben zwischen die Fußknöchel und dann zieht sie auf einmal einen riesengroßen Hammer hervor und man denkt sich schon, boah, scheiße, was passiert jetzt? Und ich wusste es ja damals auch nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was passiert in dem Film eigentlich. Und ja, dann holt sie mit dem Hammer aus und man sieht tatsächlich, wie sie ihm diesen Fuß umhackt, der sich im rechten Winkel dreht. Und es ist eigentlich, es war...
Sie zerschmettert den Fuß.
Ja, ja. Sie zerschmettert den Fuß und der dreht sich aber um 90 Grad rein. Und das schaut so grauslich aus. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht damals, weil ich den so jung gesehen habe und so unerwartet diese Szene dann noch kommen ist, dass es deswegen so arg für mich war. Aber jetzt habe ich mir den Film nach ja, bald 20 Jahren wieder angeschaut und diese Szene war wieder so, oh, arg. Hast du den gesehen?
Ich finde, der wird oft vergessen mit anderen King-Verfilmungen zusammen, eine der besten King-Verfilmungen, Misery. Ja. Ich kannte das Buch schon, im Buch ist ja diese Szene so, dass sie eine Säge nimmt und das Bein nicht mehr nachwächst.
Oh, okay.
Das ist die krasse Szene im Buch und ich finde aber das unglaublich gut filmisch gelöst, weil es wäre too much gewesen, auch für den Tonfall dieses Films. Der Hammer reicht, der Hammer ist wirklich sehr drastisch und ja, eine der allerbesten King-Verfilmungen, ein Psychodrama zwischen dieser Stalkerin und dem Autor, wird im Zusammenhang mit Shining und eigentlich so viele gute King-Verfilmungen gibt es ja nicht, immer wieder gerne vergessen, aber Misery eigentlich ziemlich super.
Ja, ich finde den richtig gut, also ich habe mir gedacht, ich muss mir den jetzt für den Podcast heute noch einmal anschauen, weil den habe ich wirklich nur noch so schemenhaft in Erinnerung gehabt und ich habe ein bisschen befürchtet, dass er vielleicht... Ja, Stephen King-Verfilmung aus dem Jahr 1990 kann auch ein absoluter Topfen sein und dass ich den vielleicht nur so groß in Erinnerung habe wegen dieser argen Fußszene, aber das ist ein richtig guter Film, der hat einen sensationellen Spannungsaufbau, der hat zwei großartige Hauptdarsteller, also zum einen James Caan als Paul Sheldon, als leidender Autor wirklich gut und dann Kathy Bates spielt Annie Wilkes und die ist sensationell in dem Film. Also sie hat tatsächlich auch damals den Oscar bekommen für beste Hauptdarstellerin, was ich ja aus heutiger Sicht immer interessant finde, dass das damals möglich war. Also für mich läuft der Film klar unter dem Genre Horror. Vielleicht kann man es auch anders sehen. Für mich ist es ein Horrorfilm von vorn bis hinten. Und das Horrorgenre wird ja gern mal übersehen oder ausgespart bei den Oscars. Aber Kathy Bates hat den Oscar bekommen, beste Hauptdarstellerin, und sowas von verdient. Immer wenn sie im Bild ist, schaudert es mich extrem. Also auch wenn sie hat extreme Stimmungsschwankungen. Sie ist im einen Moment total zuckersüß und nett, aber schon da gruselt es mich irgendwie vor ihr. Und im nächsten Moment kann sie Wutausbrüche aus dem Nichts haben. Und ja, es ist einfach arg, wie schnell das bei dieser Figur umkippt und wie gut Kathy Bates das spielt. Und es sind dann die ärgsten Szenen einfach, wo man nur so ihr Getrippel hört aus der Perspektive jetzt von dem Schriftsteller, der im Bett liegt und sie nicht bewegen kann. Und er hört nur, ja, sie kommt näher, sie kommt ins Zimmer und plötzlich steht sie wieder da mit ihrem stoischen Blick. Und das ist so ein arger Blick und ja, wirklich ein guter Horrorfilm. Also ich war echt wieder positiv überrascht.
Weil du sagst, du warst damals so circa 13 oder 12, 13
in dem Alter. Ja, so circa, ja.
Ich knüpfe jetzt an das Alter an, in einer anderen Zeit und Generation. Ich wollte eigentlich an dieser Stelle über Dawn of the Dead, deutscher Titel Zombie von George Romero reden. Ein Film, der wirklich, muss ich sagen, mein Leben verändert hat und der immer noch in meinen Top 5 All-Time-Movies ist. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich müsste es irgendwann einmal eine Dawn of the Dead-Folge geben oder eine Zombie-Folge, ja. Und über den Film muss man ausführlich an anderer Stelle reden. Und dann muss ich auch sagen, obwohl ich den in so jungen Jahren gesehen habe, der hat mich gar nicht so sehr gegruselt, der hat mich unendlich fasziniert. Also der hat mir eine Tür geöffnet zu einer Art von Kino und Horrorkino und sozialkritischem Kino, da ist ja, kann man stundenlang drüber reden. Ja, das war ein Film, der mein Leben verändert hat. Das hat ein anderer Film definitiv nicht, aber das war in der Erinnerung das schlimmste Gruselerlebnis in diesem Alter. Das ist ein Film aus dem Jahr 1976, der heißt Squirm, deutscher Titel Squirm, Invasion der Bestien. Mhm. Es gibt, ich werde jetzt ein bisschen drüber schwärmen, squirmen. Es gibt übrigens, ich weiß nicht, ob es den irgendwo zu streamen gibt, aber ich habe in einer großen Elektrohandelskette gesehen, es gibt wunderschöne Blu-ray-Editionen davon, so Mediabooks mit allen drum und dran. Anyway, Squirm, da bin ich eher zufällig reingeraten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon von meinen Eltern die Erlaubnis, mir gewisse Jugendverbot-Filme so im Provinzkino anzuschauen und habe dann halt alles, was irgendwie gegangen ist, mitgenommen. Worum geht es in diesem Film? Es ist ein billiges Exploitation-Movie, sehr billig gemacht von einem Regisseur, Jeff Lieberman. Der hat so 3, 4, unter anderem auch einen Film namens Blue Sunshine, so legendäre Schundfilme gemacht damals. Es geht um eine Kleinstadt im Süden Amerikas, wo ein extremer Sturm tobt und durch diesen Sturm werden alle Stromverbindungen gekappt. Und man sieht gleich in der allerersten Szene so eine Nachtaufnahme, Gewitter, Sturm und die Stromleitungen laufen so in die Erde. Also es blitzt und britzelt und der ganze Strom läuft in die Erde und dort gibt es dann sogenannte Fleischwürmer. Ob es die wirklich gibt, weiß ich nicht. Ich bin kein Wurmspezialist, aber 1.000, 10.000, 100.000 von diesen Fleischwürmern, die eigentlich harmlos sind und die man so als Köder nimmt. Dort gibt es auch Wurmfarmen im Süden, als Köder nimmt zum Angeln. Die kommen dann an die Oberfläche und durch diesen Strom werden sie aggressiv. Und die haben, das sieht man dann in so kleinen Makronaufnahmen von echten Würmern, die haben auch so Zangen, so gebissartige, also die sind recht gefährlich. Und der Film schildert eigentlich so eine Familiengeschichte. Ein junger Mann, so ein bisschen ein Nerd aus der Großstadt, besucht seine Freundin im Süden. Es geht auch um seine Parodie, ein bisschen auf die Rednecks, auf die Landbewohner, auf die Hinterwäldler. Und er so aus New York, aus der Großstadt. Und während er sie besucht, kommt es eben zu dieser Katastrophe, dass die Würmer die Menschen attackieren. Mhm. Das ist eigentlich die ganze Story. Und was den Film von anderen Schund- und Exploitation-Filmen abhebt, ist, dass die Charakterzeichnung eigentlich ziemlich gut gelungen ist. Das sind so Bühnendarsteller spielen da eigentlich, sag ich mal, über dem Durchschnitt von ähnlichen Filmen, in denen Würmer Menschen attackieren. Diese Tierhorrorfilme waren ja im Gefolge vom Weißen Hai extrem beliebt. Jedes Tier. Also es gab Grizzlies, es gab Schnecken, Frösche. Es gab zu jeder Tierart gab es einen Horrorfilm.
Es gibt auch jede Menge Wurmfilme allein. Also ich muss sagen, ich kenne Squirm gar nicht.
Squirm und deswegen, ist der definitive Wurmfilm, sag ich
wirklich,
dir.
Aber ja. Ich habe, weil ich den Film nicht kenne, jetzt die ganze Zeit leider Tremors im Kopf. Einer meiner Lieblingsmonsterfilme, Im Land der Raketenwürmer, den ich aber nicht als gruselig, sondern eher als lustig unterhaltsam abgespeichert habe.
Der ist lustig und die Würmer sind ja riesengroß, ja. Und sind richtige Monster. Also vor Monster fürchtet man sich nicht, glaube ich, oder ekelt man sich. In dem Fall ist es ein geschickt geschnittenes Potpourri aus echten Würmern. Sehr, ja. Sehr, sehr viele echte Würmer. Und dann, man muss sagen, zum Showdown geht es ja dann so rund. Eine Wurmflut durchspült die Stadt. Das ist gemacht mit Gummiwürmern, das ist nicht echt. Aber immer wieder durch die geschickten Schnitte sind die echten Würmer eingewoben in den Film und es graust einem unglaublich. Ja. Und das Ganze ist auch sehr, sehr gut inszeniert, hat ein bisschen was von einer Billigversion von Alfred Hitchcock. Also so Psycho, das kommt auch noch alles rein. Und diese Familie, die da eigentlich in dem Haus Abend isst, ein morscher alter Baum, man kommt dann drauf, die Würmer haben unten die Wurzeln abgefressen, kracht mitten aufs Haus. Das heißt, die Familie verbringt die Nacht mit einem Baum, der mitten ins Haus gestürzt ist und eigentlich sitzen sie im Freien. Und im Freien sind auch die Würmer. Und da sind ein paar unglaublich grauenhafte Szenen drinnen. Und das war ein Film, ich bin dann im Kino damals immer so gesessen, irgendwo in der Mitte, nicht ganz vorne, irgendwie sowas, das war ein kleines Landkino, 10., 12. Reihe. Da gibt es eine Szene im Film, wo so ein Redneck vom Land ein bisschen unangenehm wird zu einer jungen Frau und stellt ihr dann so nach und die machen eine Bootsfahrt gemeinsam und er wird dann richtig übergriffig. Und während dieser Bootsfahrt, so Hitchcock-mäßig, weiß man schon, da ist ein Kübel mit Würmern. Und er stürzt dann, also sie wehrt ihn ab, als er da übergriffig wird und er stürzt und stürzt mit dem Kopf in diese Würmer. Und Rick Baker, der legendäre Maskenbildner, der auch King Kong und 1000 andere Filme gemacht hat und Oscars bekommen hat, eine seiner ganz frühen Arbeiten ist dann, dieser Typ Roger schaut dann in die Kamera und die Würmer verschwinden unter seiner Haut. Die saugen sich ganz schnell unter die Haut und fressen sich dort rein. Mhm. Das ist eine Szene von circa 2 Sekunden und ich bin aufgestanden aus der 12. Reihe zu meinen Freunden in die letzte Reihe. Hatte unfassbare Ängste, bin dann am Heimweg vom Kino ganz vorsichtig gegangen, habe immer am Boden geschaut, ob da irgendwo Würmer sind und auch die Nacht habe ich so verbracht. Es gibt nämlich eine Szene noch im Film, ein Pärchen verbringt die Nacht, eine Liebesnacht und man weiß schon, die Würmer kommen, also das Bett, die sehen das nicht, das Bett ist schon unten voller Würmer. Und dann gibt es halt so diesen berühmten Moment, irgendwas juckt ihn bei den Zehen und er sagt dann so, bist du das, Schatz und so. Und mehr braucht es nicht. Ich habe natürlich mich so selber eingewickelt dann in die Bettdecke oder in 2 Bettdecken und konnte nicht schlafen und so. Und Squirm hat mich sehr lange verfolgt. Und das Happy End dabei ist, irgendwann einmal gab es dann eine VHS-Kassette. Die habe ich gekauft. Dann habe ich mir eine DVD gekauft. Mittlerweile habe ich die Deluxe Blu-ray-Edition, die amerikanische. Man kann den Film immer wieder sehen, alle Traumata haben sich aufgelöst und er hält den Test der Zeit an, weil ich glaube, mit Squirm könnte man jetzt ganz schön viele Leute noch ziemlich arg erwischen.
Ja, ich werde mir den auf jeden Fall anschauen und ich verstehe komplett, was du meinst. Es stimmt, riesengroße Monster, die schockieren nicht, die sind nicht unheimlich, aber diese kleinen Würmer, also umso realistischer ein Film ist, umso mehr auch so in die Body-Horror-Richtung geht, weil dass sich ein Wurm einmal unter deine Haut schiebt, das kann ja tatsächlich leicht einmal passieren. Ich meine, eher in subtropischen und tropischen Gebieten, aber ja, das gibt's und das ist die schlimmste Vorstellung, die ich haben kann, dass sich ein Wurm oder eine Spinne oder irgendwas unter deiner Haut vergräbt und dann vielleicht noch Eier legt und weiß ich nicht was.
Und das ist auch aber kein CGI, sondern das sind echte Würmer. Ja. Ja. Aber Jan, du hast auch noch einen Film.
Ich habe auch noch einen Film und vielleicht mache ich da irgendwie eine wackelige Überleitung zum Thema Realismus. Aber ja, ich habe jetzt einen Film dabei. Du hast am Anfang schon über unsere unterschiedlichen Generationen gesprochen und du denkst dir jetzt vielleicht, wenn ich den Film erwähne, so geh bitte als Horrorfan, weil der dich vielleicht kalt gelassen hat. Für mich war der damals arg und ich finde, für mich war er damals auch arg, weil er das Genre ein bisschen aufbricht und auch ein bisschen Skurrilität, aber dadurch auch Realismus in die Geschichte reinbringt. Und ich rede tatsächlich von Scream aus dem Jahr 1996 von Wes Craven, Drehbuch geschrieben hat Kevin Williamson und das war ein Film, der hat mich damals kalt erwischt. Das kann man sich aus heutiger Perspektive kaum noch vorstellen. Man hat eigentlich nur noch Scary Movie im Kopf, die ganzen Parodien drauf und das ist lustig, tralala, aber damals war der heftig, vor allem für mich, vor allem, weil er mich auch unerwartet erwischt hat und den habe ich eben gesehen. Da habe ich bei einem Freund übernachtet und jetzt komme ich zu diesem ORF-Jugendschutzsymbol noch einmal zurück. Wir haben den Fernseher aufgedreht. Das X hinter dem ORF-Logo warnt schon bekannt und plötzlich poppt da das ORF-Logo mit einem Kreis auf und wir haben zuerst gar nicht gewusst, was das ist und weiß gar nicht, ob wir es bis zum Schluss des Films gewusst haben, was das heißen soll. Wir haben uns nur gedacht, boah, vielleicht ist das jetzt noch ärger und natürlich haben wir nicht weitergeschalten, sondern haben uns ganz nah vom Fernseher gesetzt und haben uns Scream angeschaut, die Geschichte von Ghostface und Sydney und ihrem Truppe, ja, der im Lauf des Films von Ghostface dezimiert wird. Ich glaube, man muss über den Inhalt nicht viel reden, das kennen alle. Aber ich will sprechen über die erste Szene dieses Films, weil
Das wollte ich gerade sagen. Die ist nämlich ikonisch.
Die ist ikonisch und ich habe mir diese Szene jetzt auch nochmal in Vorbereitung noch einmal angeschaut. Ich weiß nicht, wie oft ich die Szene schon gesehen habe. Sehr oft. Kaum eine Szene öfter gesehen. Und die ist einfach großartig. Also man muss irgendwie wegschieben. Sie wird ja in Scary Movie quasi 1:1 nachgestellt und dann eben so klamaukig. Und wenn man sich das jetzt dann wieder anschaut, dann habe ich das zumindest auch ein bisschen im Hinterkopf, dieses Komische. Und der Film ist ja auch komisch. Scream ist ja eigentlich schon eine Parodie auf das Horror- und das Slasher-Kino. Und wir begegnen einem Ghostface, der auch Butchered ist. Also der ist jetzt nicht so wie ein Michael Myers oder ein Jason Voorhees, der seinen Weg geht und nicht aufhaltbar ist, sondern der stolpert, wenn er sich versteckt, wird er manchmal gesehen. Es ist ein bisschen lächerlich, aber trotzdem, am Schluss tötet er seine Opfer und ich finde das dann irgendwie besonders arg, weil er eben diesen Realismus reinbringt. Und diese Szene, wir haben die Schülerin Casey am Anfang, gespielt von der großartigen Drew Barrymore. Ich liebe sie in dieser Szene. Die bereitet sich zu Hause auf einen DVD-Abend oder damals auf einen Filmabend, auf einen VHS-Abend, war es damals 1996.
Achtung, Trigger Warning. Das war jetzt das Ghostface.
Ja, genau, sie macht gerade Popcorn in der Pfanne, diese klassische Szene mit diesem Popcorn in der Alufolie, die sich langsam aufbläst und dann läutet das Telefon und dann geht's los. Ghostface ist dran und nach wird ihr klar, dass er irgendwo draußen vorm Haus steht, weil er weiß, wie sie aussieht. Dann macht sie das Licht auf der Veranda an und da sitzt ihr Freund geknebelt, der im nächsten Moment auch tot ist. Und im nächsten Moment ist Ghostface schon drinnen und sie muss flüchten nach draußen. Und nach langem Hin und Her, Ghostface fliegt wahrscheinlich dreimal hin und stöhnt und alles Mögliche. Es ist auch ein bisschen lächerlich, aber am Schluss hat er sie. Und was ich wirklich beklemmend finde an der Szene ist dann, während er sie dann wirklich umbringt, kommen ihre Eltern nach Hause mit dem Auto, sehen sie aber nicht. Sie kann auch nicht mehr nach Hilfe rufen, weil sie da schon 2 Messerstiche abbekommen hat. Und sie hat aber noch das Telefon in der Hand. Und die Eltern hören sie dann am anderen Ende des Apparats keuchen. Und im nächsten Moment kommt dann die Mutter aus dem Haus raus. Ich lache jetzt nur, weil ich es so schrecklich finde. Also,
hey Casey.
Und da hängt Casey dann tatsächlich ausgeweidet an dem Baum. Und dann kommt der Scream-Schriftzug und dann geht's los mit irgendeiner lässig coolen Musik und Highschool und all das beginnt. Aber da muss ich einmal schlucken, was da passiert ist. Also diese erste Szene, die insgesamt 12 Minuten dauert und das Scream-Universum aufmacht, die ist, finde ich, von vorn bis hinten großartig und trotzdem Klamauk wirklich schlimm, fürchterlich.
Ja, ich habe 2 Probleme mit Scream und das eine ist diese Szene. Diese Szene ist nämlich so gut, dass für mich der restliche Film nicht ganz anschließen konnte. Mhm. Also diese Szene ist so quasi die Duschszene, die Psycho-Duschszene der 90er Jahre, also definitiv ikonisch. Und da hat für mich der Film nicht mehr ganz angeschlossen. Und dann, Ja, das, was eigentlich der Reiz des Films ist, dieses selbstreferenzielle. Horrorfans reden über Horrorfans. Ja. Auch der Killer ist ein Horrorfan und kennt sich aus. Das war natürlich total neu und frisch, aber gleichzeitig auch ein bisschen desillusionierend. Sicher nicht beim ersten Scream, da hat das noch perfekt funktioniert. Aber es gab ja dann so eine ganze Reihe von Filmen, auch Scream-Sequels. Kevin Williamson hat I Know What You Did Last Summer, glaube ich, geschrieben. Und das ganze Horrorkino dieser mittleren und späten 90er war halt unglaublich, ja, clever und postmodern. Und ein bisschen ist dann im Laufe der Zeit der Grusel verloren gegangen für mich. Ja. Ist wieder zurückgekehrt in den Nullerjahren. Beim ersten Scream funktioniert das noch ziemlich gut. Und Wes Craven ist ja wirklich jemand, der sehr viel Erfahrung mit dem Genre hat.
Absolut, ja. Also mit den späteren Filmen, der letzte Scream dann, der erste, den ich übrigens, glaube ich, im Kino gesehen habe, der geht ja dann schon sehr auf die Themen Social Media ein. Also die Scream-Filme gehen immer auf die Medien ihrer Zeit ein. Und jetzt soll ja ein neuer Scream kommen und ich bin sehr gespannt, welchen Medienspin der haben wird, weil wir sind natürlich immer noch im Social Media Zeitalter und der wird aber versuchen, das irgendwie weiterzudrehen, den Spin vom letzten.
Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, das ist ein bisschen absurd, weil der Film heißt Scream. Der heißt nicht Scream Reboot oder irgendwie hat ein Scream Again oder sonst irgendwas. Der heißt einfach nur Scream. Das ist jetzt ein neuer Schmäh bei Remakes. Wenn das Original schon so lange her ist, dass eine junge Generation das Original vielleicht gar nicht kennt, wird das wieder exakt gleich betitelt. Das ist ein bisschen seltsam, aber Neve Campbell ist wieder dabei. Courtney Cox ist dabei. Das Team dahinter ist mir ansonsten völlig unbekannt und ich denke, wie du schon angesprochen hast, es wird TikTok-Shocks geben, es wird Instagram-Shocks geben, es wird auf jeden Fall Social Media massiv eingebaut und der Killer wird aktiv sein in Social Media.
Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich weiß zwar jetzt schon, dass das nicht der Film sein wird, der mich schockt, wie damals der erste Scream, aber ich finde das schon interessant, die Herangehensweise mit den gegenwärtigen Medien zu spielen. Es gibt ja auch tatsächlich, habe ich gesehen auf Netflix, eine Scream-Serie, kennst du die? Ich habe nur ganz kurz reingeschaut und da geht es auch gleich ganz stark um Social Media und YouTube und Influencer. Ich habe nur die ersten 10 Minuten geschaut, es hat ein bisschen banal gewirkt und mir war schon klar, ja okay, es geht um diese Social-Media-Kiste, die Serie macht das Gleiche, was die Filme machen, aber mir war es dann ein bisschen zu banal und einfach, ich habe dann nicht weitergeschaut, aber ja, es gibt auch die Serie, falls damit wer reinstarten will, bevor er sich in die Filme traut.
Das ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, ganz, ganz kurz einen kleinen Serientipp einzuflechten, weil du jetzt Scream als Serie erwähnt hast, es gibt eine Serie, die heißt Calls auf Apple TV. Und Calls ist von Fate Alvarez, der das Evil Dead Remake gemacht hat.
Ein sehr gutes Remake.
Don't Breathe hat er, glaube ich, auch gemacht, Fate Alvarez. Es ist eine Serie, die Folgen dauern circa eine Viertelstunde, 20 Minuten nur. Und es ist eine Mischung aus Podcast, Hörspiel und Serie. Es geht um Telefonanrufe. Telefonanrufe werden visualisiert. Die werden von recht bekannten Schauspielern gespielt, die Figuren. Man sieht sie aber nicht. Man sieht nur schwarzen Bildschirm. Man sieht so die Grafik, symbolisiert so die Sprache. Man sieht auch sozusagen, was die beiden Protagonisten, sind meistens zwei oder drei, sprechen, ist als Schrift im Bild. Also man beobachtet quasi ein Hörspiel und liest es auch mit. Und es gibt eine unglaublich tolle Soundkulisse. Und worum es geht? Es geht um gescheiterte Beziehungen. Das ist das eine Thema. Also meistens wird Schluss gemacht am Telefon oder es wird mit einer Freundin telefoniert, während die eigentliche Freundin gerade auf der anderen Leitung ist. Also es geht um so Beziehungsgeschichten und gleichzeitig geht es um sehr sinistre Themen. Ich tease das ganz kurz an. Großer Beziehungsstreit, Freund fährt weg und sagt, ich muss jetzt in die Wüste fahren und meinen Kopf klar kriegen und so. Dann überlegt er sich, fahre ich vielleicht doch gleich wieder zurück zu meiner Freundin, ruft dort an und sein Anruf kommt aber Jahre später an. Sie sagt dann, was ist mit dir, du bist jetzt 5 Jahre verschwunden. Er sagt, na, ich bin gerade in die Wüste gefahren, seit einer Viertelstunde unterwegs. Und mit jedem Anruf, wo er wieder durchkommt, dann spricht er schon so mit seinem Kind, das schon sehr alt ist. Also es vergehen da wie in einer Twilight Zone 2 verschiedene Zeitzonen. Das sind so die Ideen dahinter. Ich bekomme ein bisschen Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Man kann nicht zu viel schauen, aber so 1-2 Episoden von Calls, spät nachts das Licht abgedreht, funktionieren recht gut, weil alles in der Imagination passiert. Man sieht gar nichts, man hört nur. Und das ist ein Bereich des Horrors, da kommen wir wieder zurück zu diesen kindlichen Schocks, sich Dinge vorzustellen und sie nicht zu sehen, ist oft viel, viel, viel unheimlicher, als sie zu sehen.
Absolut, da stimme ich komplett zu und den Regisseur mag ich auch extrem gern, deswegen klingt das sehr gut, diese Kombination, werde ich reinschauen in die Serie.
Sonst irgendwelche Horrorfilme, die du in nächster Zeit schauen willst, Jan? Oder?
Ja, gute Frage. Es ist ja alles irgendwie so in Warteposition. Also ich weiß gar nicht, was in nächster Zeit rauskommt. Ich muss kurz überlegen, fällt dir vorher was ein? Ich meine, Green Knight warte ich schon seit über einem Jahr drauf, A24-Produktion, dass der endlich irgendwo erscheint. Aber ja, es ist momentan ein bisschen traurig.
Ja, das stimmt. Also es gibt wirklich nur das Heimkino und es zeichnet sich noch kein Kinostart ab. Mhm. Aber ja, das ist eine Möglichkeit, sich mit all diesen erwähnten und tausend anderen sogenannten Anführungszeichen Traumata aus der Kindheit zu beschäftigen und vielleicht einen anderen Umgang damit zu finden und vielleicht auch einmal den Film mit dem Grauen, den man als Sechsjähriger gesehen hat, anzuschauen und sich zu denken, boah, das ist eigentlich nur ein schlechter Schauspieler mit Make-up. Also es ist einerseits desillusionierend, aber einerseits auch befreiend, sich den Schrecken der Kindheit zu stellen. Ja. Für uns sind es ja ziemlich schöne Schrecken.
Ja, absolut. Und es ist total interessant, den Film dann als Ganzes nochmal zu sehen, weil bei mir war es eben bei all den genannten Filmen so, dass eine zentrale Szene, die mich damals schockiert hat, dann so in den Vordergrund gerückt ist und eigentlich so den restlichen Film ein bisschen auch überschattet hat. Und dann hinterher den ganzen Film zu sehen und wie diese Szene eingebettet ist in den jeweiligen Film, ist eine total interessante Erfahrung und macht dann die Drastik dieser einen rausgerissenen Szene dann auch ein bisschen weniger schlimm.
Wenn ich nachdenke, ich habe das einmal in einem Podcast, glaube ich, schon erwähnt, an den Film, den ich als Erwachsener gesehen habe, mit der berühmten einen Szene, und ich möchte es jetzt nicht beschreiben, bewusst, das ist auch aus der Exorzistenreihe. Es gibt ja drei Teile, offizielle, bevor dann auch so quasi Prequels gekommen sind, sehr schlechte Prequels. Mhm. Aber die drei Teile haben alle was für sich und der Exorzist 3, der ist inszeniert von William Peter Blatty, dem Autor des Romans. Da ist die Szene drinnen, die für mich eigentlich ja auch als Erwachsener die gruseligste der Filmgeschichte ist. Und ich möchte sie mir aber auch erhalten, die Szene, und schaue mir den Film gar nicht so oft an, so alle 10 Jahre circa. und warte auf eine spezielle Runde auch mit Freunden und so, die ich damit schocken kann, die diese Szene noch nicht kennen. Das wäre noch ein Tipp, wenn jemand einen Film sucht mit der einen Szene, die auch als Erwachsener funktioniert, der Exorzist 3.
Ja, das war die dieswöchige Folge zum Thema schöne Schrecken in der Kindheit. Es war irgendwie sehr angenehm, auch drüber zu reden. So ein bisschen.
Wir sind befreit, ja. Brauchen keine Trigger Warnings mehr.
Man muss einfach mal drüber geredet haben.
Genau,
gell?
Eine kleine Therapiesitzung.
Das ist fein.
Und ihr habt es zugehört.
Ja. Apropos reden, nächste Folge. Ich werde dann nicht dabei sein. Kannst du vielleicht kurz anteasen, worum es gehen wird?
Ja, Bier und ich werden uns Michael Mann vornehmen. Es gibt jetzt ein Jubiläum zum Film Thief von Michael Mann, einer seiner ganz frühen Filme, ein frühes Meisterwerk. Ich glaube, das 40-jährige Thief-Jubiläum und bei dieser Gelegenheit auch sein absolutes Meisterwerk Heat mitnehmen. Also diese beiden Filme von Michael Mann stehen im Zentrum des nächsten Podcasts.
Herrlich.
Und ein letztes Mal, was so schön ist.